Ja, letzte Worte. Ich durfte bei zwei mir nahestehenden Menschen dabei sein, als sie starben. Das eine war meine Oma und das andere war mein Vater. Und da weißt du, die letzten Worte von einem Menschen, die haben einfach Gewicht. Wenn klar ist, das geht zu Ende und das sind vielleicht noch Minuten, höchstens Stunden, was die Person dann sagt, da ist nichts Überflüssiges mehr dabei. Ne? Und das ist bei Jesus ganz genauso, als er sich zum Schluss noch mit seinen Jüngern zum Abendmahl trifft. Er weiß genau, viel Zeit hat er nicht mehr. Jetzt geht es darum, die allerwichtigsten Dinge nochmal in ihre Erinnerung zu rufen. Und deswegen sind diese Kapitel so wichtig. Und diese Kapitel gehören in das Ganze, also ihr habt ja diese Perspektiven 2027, vielen Dank für die Folie schon, es gehört also in den Bereich Nachfolge, diese Predigt-Serie, die euch den ganzen August beschäftigen wird. Wir möchten heute tatsächlich mit Johannes 13 umgehen. Es geht also darum, heute Johannes 13, in einer Woche Johannes 14, in zwei Wochen Johannes 15 und die letzte wird dann über Johannes 16 sein. Und ich möchte heute die Bibelarbeit zwei teilen. Wir werden zuerst tatsächlich über Johannes 13 sprechen. Da geht es um die Fußwaschung und dann um das Liebesgebot Jesu. Und ich habe mich aber entschieden, wenigstens einen kurzen zweiten Teil zu machen, wo wir in die Apostelgeschichte kurz miteinander reinschauen, um zu sehen, ja, wie haben die das denn dann gemacht, was Jesus ihnen da gesagt hat. Warum? Weil manchmal ist so, wir lesen das, was Jesus sagte und dann denken wir, das klingt alles gut, aber wie wird es denn praktisch? Und ich finde es gut, mal zu sehen, so haben die Apostel das, was sie 7,5 Wochen vorher gehört haben, beim letzten Abendmahl, so haben die das dann direkt gelebt. Deswegen möchte ich praktisch schon jede Menge Gewicht auf Johannes 13 legen, aber diesen Ausflug mit euch machen, damit das Fleisch kriegt. Ich sage das jetzt schon mal, damit es nachher niemand missversteht. Die Apostelgeschichte ist, das ist schon jetzt ein Stück Hermeneutik, wie geht man mit der Bibel um? Die Apostelgeschichte ist ein geschichtliches Werk, da wird eine Geschichte erzählt. Das heißt nicht, dass wir das alles ganz genauso machen müssen wie die. Wenn die sich täglich getroffen haben, heißt das nicht, dass wir uns täglich treffen müssen. Und trotzdem denke ich, wir können eine Menge von denen lernen und von dem, was da beschrieben ist. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Wir lesen das genau. Und dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen, zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Direkt dann einfach die nächste Folie. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, klar, wer sonst, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht auch später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Wir müssen uns mal kurz die Situation vor Augen halten. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er benennt hier auch schon den Verräter. Ich habe einen Vers ausgelassen, Vers 2, wo sehr klar darum geht, dass auch Judas anwesend ist, dass es Satan bereits in sein Herz gegeben hat, Jesus zu verraten. Jesus weiß das. Wird auch dann diese Situation sein, wo er den Bissen in den Wein tunkt und den Judas gibt und dann fährt Satan in ihn und er verrät ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin häufig in der Versuchung, mein Herz gegenüber Menschen zu verschließen, die mich nicht mögen, die mich schlecht behandeln, die mir Böses tun oder mich verraten. Und ich finde es ganz schön schwierig, mein Herz gegenüber Menschen offen zu halten, die es nicht gut mit mir meinen. Und Jesus weiß, wer um den Tisch sitzt. Und Judas ist ja mal die eine Nummer. Der geht ja dann irgendwann. Aber die anderen Jünger werden ihn genauso im Stich lassen. Und Petrus wird sagen, dass er ihn nicht kennt. Und sein Herz da offen zu halten. Also ganz ehrlich, ich hätte gesagt, Jungs, hört zu, ich gehe in eine ganz schwierige Zeit und ich werfe es euch nicht vor, aber mit euch wird das jetzt heute Abend irgendwie nichts mehr. Ich brauche Zeit vor Gott. Guckt mal, dass ihr ein gemütliches Essen habt und ich ziehe mich in den Garten zurück. Ich hätte allergrößtes Verständnis, wenn Jesus so gehandelt hätte. Und ich glaube, eine Menge Leute von euch auch, oder? Also wer will schon mit Leuten zusammen sein, die einen im Stich lassen, wenn es richtig hart auf hart kommt? Und was Jesus macht, ist genau das Gegenteil. Er macht nochmal sein Herz sperrangelweit auf. Auch durch das, was man dann Fußwaschung nennt. Jesus weiß, was in den nächsten 12 bis 18 Stunden passieren wird. Und er hält sein Herz offen und er macht es nur umso weiter auf. Und dann kommt die Fußwaschung. Und es heißt hier in diesem ersten Vers, dass der vollkommenste Beweis seiner Liebe ist. Jetzt sagst du, Moment mal, aber der vollkommenste Beweis ist doch das Kreuz. Man kann diesen Vers unterschiedlich übersetzen. In manchen Bibelübersetzungen heißt es, und er liebte sie bis ans Ende. Also man kann das praktisch bis ans Ende zeitlich, er hörte nicht auf, sie zu lieben, oder wie das hier formuliert ist, er gibt ihnen den größten Beweis seiner Liebe. Es gibt für beides gute Argumente. Ich habe mich jetzt für die Wiedergabe entschieden. Obwohl man natürlich mal fragen kann, aber Moment mal, das Kreuz ist doch der größte Beweis, der vollkommenste Beweis seiner Liebe, ja. Aber durch die Fußwaschung, und das müssen wir verstehen, die Fußwaschung ist ein prophetischer Akt, in der Jesus im geschützten Rahmen das, was in wenigen Stunden stattfindet, dass er ans Kreuz geht, praktisch abbildet. Könnt ihr das nachvollziehen? Deswegen sagt er ja dann auch zu Petrus, du weißt nicht, was ich hier tue. Du hast keine Ahnung, was ich hier gerade wirklich tue und was das mit dir macht. Das wirst du verstehen, wenn ich dann gestorben bin, was das für ein Reinigungsakt ist. Aber ich möchte das hier schon mal durch die Fußwaschung deutlich machen, was gleich passieren wird. Und insofern ist das wie ein prophetisches Bild dafür, was gleich stattfinden wird. Die Jünger werden später verstehen, was das Kreuz bedeutet. Und sie werden es, Gott sei Dank, auch aufgrund der Fußwaschung verstehen, wo Jesus sagte, guck mal, ich zeige es euch jetzt schon mal im Voraus, was ich tue. Stellt euch das mal geschwind plastisch vor. Ich versuche mir immer die biblischen Geschichten so konkret vorzustellen, wie das immer geht mit den Informationen, die uns die Bibel gibt. Jesus hatte seine Jünger ganz wenige Tage vorher nach Jerusalem reingeschickt. Die sollten ein Zimmer mieten, so einen Saal mit genügend Platz, mit Polstern, mit Matten, die dann auf den Boden gelegt wurden. In der Mitte war dann der Tisch, mir aß ja im Orient mit dem Kopf zum Tisch, links aufgestützt und rechts mit der Hand griff man dann in die Mitte. Und dann haben die alles gemacht und dann kamen die dann im Saal, also weiß ich, wahrscheinlich haben zwei sich drum gekümmert, weil gab ja immer so eine Delegation von Jüngern, zwei haben sich drum gekümmert und dann kamen die in den Saal und in aller Regel ließ man sich die Füße waschen, bevor man sich dann zu Tisch legte. Und ich stelle mir vor, dann standen die alle betreten rum. Keiner wollte sich hinlegen. Ich ahne, dass irritierte Blicke zu den Zweien gingen, die diesen Saal gebucht haben. Und jemand zischte ihnen vielleicht zu oder rammte ihnen den Ellenbogen in die Seite. Habt ihr vergessen, den Sklaven mitzubuchen? Wo ist der Kerl, der uns jetzt die Füße wäscht? Der war doch hier hoffentlich im Mietvertrag drin, hier bei dem Saal. Und dazu muss man Folgendes wissen, viele Juden waren der Ansicht, dass noch nicht mal ein jüdischer Sklave so tief erniedrigt werden durfte, dass er anderen die Füße wäscht. Das musste ein Heide sein, in den Augen vieler Juden, also nicht Jude. Weil eine so niedrige Arbeit durfte man selbst einem jüdischen Sklaven nicht zumuten. Also deswegen kommt von denen niemand auf die Idee, sich die Schüssel zu schnappen. Vielleicht denken manche, ja, hätten sie halt geschwind die Schüssel geschnappt. Nee, in dieser Kultur machst du das nicht. Das ist eine so niedere Geschichte, niemand würde das tun. Und dann, irgendwann ist die Spannung offensichtlich zu groß und sie legen sich halt hin. Und während des Essens, heißt es hier, steht Jesus auf, während des Essens. Als schon klar ist, dann eben mit ungewaschenen Füßen. Und offensichtlich tut er es, während sie so da liegen. Und er wäscht ihnen, während sie die Füße nach hinten strecken, wäscht ihnen die Füße. Und die Jünger sind so perplex, damit kann keiner umgehen, bis auf Petrus natürlich wieder, der sagt, das geht gar nicht. Sagt, was willst du mir die Füße waschen? Und jetzt versteht ihr, warum das ein prophetisches Zeichen ist. Jesus sagt ja, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst später begreifen. Was ich tue, ist ein Zeichen dessen, was in wenigen Stunden Wahrheit werden wird. Und deswegen auch der Satz, wo Jesus sagt, du, wenn du es nicht zulässt, dann gehörst du nicht zu mir. Das hat nichts mit Füße waschen zu tun, ob er zu ihm gehört oder nicht, sondern wenn du nicht zulässt, dass ich für dich am Kreuz sterbe und dich reinige von deiner Schuld, hast du keinen Teiler mehr. Ich habe gerade gesagt, noch nicht mal ein jüdischer Sklave machte den Job. Zumindest normalerweise nicht. Und wir lesen, und ich gehe täglich mit diesen Versen um, weil sie Jesus so wunderschön vor unser inneres Auge malen. Philipper 2, Vers 6 und 8, der sogenannte Philipper-Hymnus, das ist ein Lobpreislied der ersten Gemeinde. Und da heißt es in den ersten Versen, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, hielt nicht selbstsüchtig daran fest, also die Rede ist von Jesus, wie Gott zu sein. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr als ohnehin schon Sklave. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Im Griechischen heißt es wörtlich, er nahm, so habt ihr es vielleicht auch im Kopf aus der Luther-Übersetzung, er nahm Knechtsgestalt an. Jetzt gibt es im Griechischen zwei Worte für Gestalt und es ist nicht so ganz einfach, dass das mit Gestalt übersetzt wird, denn es gibt ein griechisches Wort, das heißt wirklich äußere Gestalt, also praktisch die Erscheinung, wie was aussieht. Aber das steht nicht hier, das ist nicht das Wort, das hier steht. Das andere Wort, und da ist eigentlich das Wort Gestalt, finde ich, keine gute Wiedergabe, meint das innerste Wesen. Das steht auch da, er, der in Gestalt Gottes war, der vom Wesen her Gott war, er nahm Knechtsgestalt, das Wesen eines Sklaven an, zutiefst. Nicht äußerlich, von seiner ganzen inneren Haltung, von allem, wie er war und wie er sein wollte. Diesen Gott beten wir an, der so ein Herz hat. Der sagt, so bin ich. Ich erniedrige mich nur immer noch tiefer, einfach nur, um dein Herz zu gewinnen und um deinen Widerstand gegen mich und alles, was dich von mir trennt, wegzuwaschen. Und ich brauche das, mir das vor Augen zu halten, damit mein Herz schmilzt und mein Widerstand schmilzt, den es doch immer mal wieder gibt. Klar. Jetzt folgt auf die Fußwaschung was viele Theologen irritiert. Und wir lesen das mal. Ich habe gerade gesagt, die Fußwaschung ist ein prophetisches Bild für die Kreuzigung. Das ist jedem von uns vor Augen. Jesus sagt, ihr versteht gerade nicht, was ich tue, später versteht ihr. Es ist ein prophetisches Bild dafür, dass er am Kreuz uns die Sünden abwäscht. Und merkwürdigerweise, für viele Theologen unverständlich, die konstruieren dann zwei verschiedene Erzählungen, heißt es ab Vers 12, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an. Also man hat es dann so runterfallen lassen über den Gürtel und dann hat er es wieder übergestreift. Und er kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Und dann fragt er sie, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Und da kam keine Antwort, denn sie haben es nicht verstanden. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich sagte es, die Verse irritieren viele Theologen. Die sagen, Moment mal, das Füßewaschen war doch das prophetische Bild für das Kreuz. Wie kann er jetzt davon reden, dass er damit ein Beispiel gibt? Das fällt ja irgendwie auseinander. Jesus ist doch der Einzige, der ans Kreuz gehen kann. Da gibt es doch kein Beispiel. Oder war es jetzt doch nur ein Beispiel? Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Es ist wirklich beides. Es ist einerseits das prophetische Bild und gleichzeitig gibt es eine Dimension in der Fußwaschung, in der Jesus sagt, ich lebe euch hier was vor, was unter meiner Herrschaft eure ganze Haltung gegenüber Menschen und vor allem eure Haltung untereinander gegenüber bestimmt. Gebt mir ein bisschen Zeit, das zu entfalten. Denn woran sehe ich das? Ich sehe das da an den nahezu letzten Versen von Kapitel 13, wo Jesus das, was er hier in diesen Versen sagt, nochmal auf den Punkt bringt. Und dabei wollen wir jetzt ein bisschen stehen bleiben. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Viele von euch werden diese Verse kennen. Er sagt relativ am Ende des Kapitels, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da bringt Jesus die Geschichte nochmal komplett auf den Punkt. Mit den Sätzen fasst Jesus zusammen, was er seinen Jüngern mit der Fußwaschung zumindest auch vor Augen malen wollte. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig vielleicht für manche von uns. Und ich muss gestehen, ich habe diese Verse immer ein Stück von mir weggehalten. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sie ein bisschen, ohne mir dessen bewusst zu sein, ich habe sie immer ein bisschen anders gelesen, als sie da standen. Ich habe innerlich immer gelesen, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann habe ich gelesen, an eurer Liebe zueinander sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Irgendwie kam ich dann mit dem Vers besser zurecht. Könnt ihr gar nicht verstehen wahrscheinlich, gell? Aber sollten, es wäre gut, wenn sie erkennen an eurer Liebe, dass ihr meine Jünger seid. Das sagte Jesus aber nicht. Er sagte werden. Und ich möchte diesem Werden mit euch jetzt im Rest der Predigt auf die Spur kommen. Wie kann er das sagen? Warum sagt er nicht sollen? Es wäre im Griechischen kein Problem, das zu sagen. Hätte sagen können. Er sagt werden. Und jetzt tauchen wir mal ein. Die meisten von euch wissen, was bei diesem letzten Treffen Jesu eigentlich im Mittelpunkt stand, warum die sich eigentlich getroffen haben. Johannes erwähnt das nicht explizit, aber wir wissen alle, was da eigentlich stattfand, nämlich das Abendmahl. Die haben das Passamahl miteinander gefeiert und in dem Rahmen dieses Passamahls hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Was ist das Abendmahl? Das Abendmahl ist zusammen mit der Taufe das Zeichen des neuen Bundes. Erinnert ihr euch, als er den Kelch hochhebt am Ende des Mahls, sagt er, das ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut. Jesus setzt einen neuen Bund ein. Es ist völlig offensichtlich, was Jesus hier macht. Uns ist das oft nicht bewusst, dass das was ist, was, wenn die Jünger auch nur einen Funken Verstand hatten und das ihnen bewusst war, was Jesus da gerade sagt, dann war das unfassbar. Das war wie am Berg Sinai, das war der erste Bundesschluss mit dem Volk Israel. Und jetzt sagt ihr Meister, so, hier kommt der zweite Bund, der in gewisser Weise den ersten jetzt nicht auflöst, aber überbietet. Und das ist krass. Jesus sagt, jetzt kommt ein völlig neuer Bund. Eine völlig neue Verbindung zwischen Gott und Menschen. Ich habe es gerade gesagt, im Alten Testament hat Gott mit Israel einen Bund geschlossen. Wie lief das ab? Am Berg Sinai, Gott kommt auf den Berg, schließt einen Bund mit dem Volk Israel. Und was gibt Gott seinem Volk? Er gibt ihm zwei Dinge. Es gibt ein Bundeszeichen, das ist die Beschneidung. Daran erkennt man, ob man zum Bund gehört oder nicht. Was ist das Bundeszeichen des neuen Bundes? Die Taufe. Die Taufe ist das Bundeszeichen des neuen Bundes. Das Abendmahl gehört in gewisser Weise auch dazu. Da vergegenwärtigen wir das, diese beiden Sakramente. Aber Gott gab nicht nur ein Bundeszeichen, das es schon Abraham im Vorlauf gegeben hatte am Berg Sinai, sondern was hat er denn noch am Berg Sinai ihm gegeben durch Mose? Ja, die beiden Tafeln mit den 10 Geboten. Das ergab ihm die Rahmenbedingungen dieses Bundes. Und er sagte, also wenn ihr in meinem Bund leben wollt, dann sind das die Rahmenbedingungen. Und dann kam Mose mit den 2 Tafeln an, oder? Was passiert beim Abendmahl? Jesus sagt, neuer Bund, völlig neuer Bund. Abendmahl, auch Bundeszeichen. Und dann sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Nicht 10 Tafeln, 10 Gebote auf 2 Steintafeln. Er sagt jetzt, jetzt sage ich euch die Bundesbedingungen, die Rahmenbedingungen des neuen Bundes. So geht's zu im neuen Bund. Wenn du dazugehörst, sind das die Rahmenbedingungen. Deswegen sagt Jesus, daran werden alle erkennen, ob ihr meine Jünger seid, weil wer in diesem Bund lebt, der hält sich an die Rahmenbedingungen des Bundes. Deswegen sagt er auch, das ist ein neues Gebot. Er sagt nicht, ich hätte eine Bitte an euch. Er sagt nicht, es wäre echt schön. Er sagt, das ist mein neues Gebot. Wenn ihr in diesem Bund lebt, dann ist das die die Bundesverpflichtung. Was war denn das Ziel der alttestamentlichen Bundesverpflichtung? Das eine war, Israel sollte in diesen 10 Geboten das Leben finden. Und das zweite war, Israel sollte den umliegenden Völkern durch das Befolgen dieser Gebote Gottes Charakter vor Augen malen. Sollte eine Offenbarung Gottes sein, ein Licht für die Völker, wie es im Jesaja heißt. Jetzt frage ich dich, was ist das Ziel der neutestamentlichen Bundesverpflichtung, einander zu lieben? Ja, genau dasselbe. Dadurch Leben zu finden und dadurch der Welt zu zeigen wie Gottes. Ist genau dasselbe. Und versteht ihr jetzt, warum Jesus sagen kann, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr mein Jünger seid? Du bist nur dann ein Jünger, wenn du dich an die Bundesverpflichtung hältst. Sonst bist du nicht sein Jünger. Sonst folgst du dem, wie du es halt gern hättest. Aber sein Schüler, der von ihm lernt, der sagt, dein Wort gilt, bist du nicht. Und ich sage das nicht, ich sage das als einer, der mit euch lernt, so zu leben. Es geht überhaupt nicht darum, uns zu verurteilen oder uns ins Abseits zu stellen, sondern nur uns klar zu machen, was für ein Gewicht dieses Wort von Jesus hat am Ende seines Lebens. Könnt ihr das nachvollziehen? Und jetzt würde ich noch gern über die konkrete Umsetzung in der ersten Gemeinde sprechen, denn die Jünger haben das vielleicht nicht in der Situation, aber sie haben es kapiert, was da abläuft. Dass Jesus einen völlig neuen Bund stiftet den mit seinem Blut besiegelt und dann eine neue Bundesverpflichtung gibt und sagt, das ist jetzt statt der 10 Gebote das, worauf ich euch verpflichte als neues Volk Gottes. Und ich möchte mit euch kurz in Apostelgeschichte 2 reingehen. Das ist der Bericht über die Gemeinde, die dann entstand in Jerusalem. Und da heißt es in diesem Vers, der das Gemeindeleben beschreibt, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das steht im Griechischen das, was man normalerweise mit Gemeinschaft übersetzt, schwieriges Wort, das Mahl des Herrn und das Gebet. Diese vier Dinge haben die Gemeinde Jesu ausgezeichnet. Das erste ist, dass sie sich von den Jüngern sagen ließen, was jetzt das Evangelium ist, was jetzt die Lehre ist, was jetzt das ist, was für Gott wichtig ist. Das ist das Erste, was eine Gemeinde ausmacht. Aber gleich das Zweite ist, dass sie jetzt in dieser Bundesverpflichtung leben. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Jetzt sagst du, da steht doch Gemeinschaft. Warum muss die NGÖ das so aufbauschen? Die NGÖ bauscht das nicht auf, sondern Koinonia, das Wort, so heißt es im Griechischen, hat eine ganz einfache Wortbedeutung. Koinos, im Griechischen heißt einfach gemeinsam. Und Koinonia ist im Grunde ein ganz technisches Wort, das bedeutet die gemeinsame Teilhabe an etwas. Also ich habe Anteil an etwas, gemeinsam mit jemand anderem. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, das war aber eine ziemlich praktische Geschichte in der ersten Gemeinde. Was hieß das? Wir lesen das direkt im übernächsten Vers. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Koinonia, Teilhabe. Sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich würde sagen, die leben im neuen Bund. Oder? Die tun das, was Jesus sagte. Das bedeutet Koinonia. Koinonia ist nicht, lass uns nach Bibelarbeit, Lobpreis und Gebet noch ein bisschen Gemeinschaft bei Tee und Keksen haben. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, es ist nur nicht, oder es muss nicht Koinonia sein. Koinonia bedeutet, ich bin mit allem, was ich habe und bin, habe ich Anteil an dir und du gibst mir an dem, was du hast und bist, Anteil. Das muss nicht ganz bestimmt nicht nur mit materiellen Dingen zu tun haben. Aber wenn das vorenthalten wird, ist keine vollständige Koinonia, keine Gemeinschaft, sondern dann sage ich ja, daran gebe ich dir Anteil und das ist meins. Jesus sagt ja in diesem Vers, ihr sollt einander, liebt einander, das ist das neue Gebot, wie ich euch geliebt habe. Ja, wie hat Jesus denn geliebt? Rückhaltlos, ohne was vorzuenthalten. Und jetzt sagt er nicht, und jetzt wäre es gut, ihr als Gemeinde würdet auch so leben. Er sagt, das ist das neue Gebot. Wer in dem neuen Bund lebt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr diese Liebe lebt. Da wird es mir heiß und kalt. Diese Art von Liebe ist das Kennzeichen des neuen Bundes. Nochmal, lernen wir die, wachsen wir da rein? Natürlich. Aber eben auch hoffentlich. Ich lese gerade noch zwei Kapitel später, Apostel 4, die ganze Schar, die an Jesus glaubten, derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Das ist Koinonia. Es gab Eigentum, unbedingt. Also das war kein Kommunismus, alles in einen Topf und niemand gehört mehr irgendwas. Das stimmt nicht. Nur man betrachtete das nicht mehr als sein persönliches Eigentum. Er sagte nicht, das ist meins, sondern alles, was ich hatte, war dafür da, um zu leben. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der Auferstandene Herr ist. Übrigens, so ein Satz, der taucht auch noch an anderer Stelle auf. Immer, wenn von der Liebe der Gemeinde untereinander die Rede ist. Wo ich denke, halt mal, zuerst lebt die Gemeinde in Liebe und dann kommt so ein Satz wie vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Oder an anderer Stelle heißt, und es geschahen zahlreiche Wunder und Zeichen. Ich denke, aha, eine Gemeinde, die in dem lebt, öffnet den Raum dafür, dass Gott sich übernatürlich offenbart und er sichtbar wird mitten in dieser Welt. Wir beten, oder vielleicht nicht ihr, aber viele Menschen beten so intensiv für Erweckung und Gott sei Dank dafür. Nur ein Schlüssel da reinzutreten ist, offensichtlich so zu lieben und damit den Charakter Gottes mitten in dieser Welt zu repräsentieren. Die Leute haben ihre Häuser geöffnet, wenn sie ein Haus besaßen oder wenn jemand in Not war, haben sie einen Acker verkauft, den sie nicht brauchten. Niemand sagte von dem, was er hatte, das ist meins. Warum? Weil sie einem Herrn nachfolgten, der in seiner Liebe nichts für sich behielt. Und er sagte, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen. Jeder wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr so lebt. Warum? Weil ihr mir darin nachfolgt, weil ihr darin Teil des neuen Bundes seid. Und warum haben die so gelebt? Na, weil sie wussten, ich kann es mir leisten, so großzügig zu leben, weil ich lebe in einem Reich, in dem ich nie unter die Räder komme, nie zu kurz komme, es immer genug gibt. Das ist die Voraussetzung, so leben zu können. Du musst schon, deswegen steht die Lehre der Apostel als erstes da, du musst wissen, was das Evangelium ist. Du musst wissen, in welchen Bund du hineingehörst. Du musst wissen, dass er, wie Stefan, du das uns vor Augen gemalt hast, dass er dein Hirte ist, dass alles gut ist. Dass du es dir leisten kannst, deinen Acker zu verkaufen, dein Haus zu öffnen, jemand den Autoschlüssel in die Hand zu drücken und sagen, du fahr. Du musst wissen, dass egal wie dieses Auto zurückkommt, du versorgt bist. Ja. Du hast dieses Auto, um zu lieben. Du hast diese Wohnung oder dieses Haus, das du hast, um zu lieben. Wenn du Christ bist, hast du alles, was du hast, um zu lieben. Und um mehr zu lieben. Und die Angst dabei, unter die Räder zu kommen, kann uns im besten Fall dahin führen, dass wir sagen, Herr, ich will in diesem neuen Bund Platz nehmen, in dem ich nie unter die Räder komme und nie zu kurz komme. Ich versuche, auf den Punkt zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss gestehen, ich bin nicht mit der Grundlage zum Glauben gekommen. Das geistliche Erbe, das ich in mir trage, war, als ich zum Glauben gekommen bin, lies die Bibel, bete täglich, gib den Zehnten, arbeite in der Gemeinde mit, such dir einen Hauskreis, gib Zeugnis. Ist daran irgendwas falsch? Aber ganz bestimmt nicht. Nur Jesus sagt, du, das wichtigste Gebot, das Bundeszeichen meines Bundes ist nicht, lies die Bibel, bete täglich, obwohl das was ist, was wir hoffentlich alle machen, sondern liebe mit allem, was du hast und bist, rückhaltlos. Liebe mit allem, was du hast und bist, rückhaltlos. Und der Punkt ist, die Apostel, wenn du mit dieser Brille das Neue Testament liest, dann wird dir bewusst, stimmt, das haben eigentlich alle Apostel genauso gelehrt. Einfach noch ein paar wenige Beispiele, Galater 5, Vers 6, da kann Paulus schreiben, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Oder jetzt ein bisschen verständlicher in der neuen Genfer Übersetzung. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, und jetzt passt auf, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Paulus sagt, alles, was zählt, ist Glaube, aber ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echter Glaube erweist. Darin erweist sich Glaube als echt. Damit sagt Paulus ja, Glaube kannst du nicht sehen. Also niemand kann Glauben sehen. Ich kann nicht in euer Herz gucken. Aber Paulus sagt, naja, aber wie sich Glaube auswirkt, kannst du sehen. Nämlich in tatkräftiger Liebe. Liebe kann man sehen. Man kann sie an deinem Termin, an meinem Terminkalender sehen. Man kann sie an meinen Kontoauszügen sehen. Man kann sie sehen, wie viele Leute mit meinem Auto fahren dürfen. Man kann sie sehen, wie viele Leute meine Wohnung benutzen dürfen. Man kann sie sehen, was auch immer. Nehmt eure Beispiele. Liebe kann man deutlich sehen. Ich mag diesen Satz von Heidi Baker, manche von euch kennen sie, Missionarin in Mosambik, die für Gott alles aufgegeben hat. Die sagt immer, love looks like something. Also für die ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Liebe hat eine konkrete Gestalt. Liebe wird praktisch, Liebe kann man sehen. Liebe drückt sich aus. Und genau das sagt auch der Apostel Johannes, der, von dem ja das Johannesevangelium kommt, in seinem Brief. Er sagt, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Liebe kann man sehen, auch an dem, was Jesus tat. Und jetzt hat er dieses Liebesgebot tief verstanden. Er sagt, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden, wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Er sagt, das geht nicht. Du kannst nicht in der Liebe Gottes leben, wenn du nicht liebst. Wenn du dein Herz verschließt, wenn du die Dinge für dich behältst. Oder der Apostel Paulus, ich glaube, den Vers habe ich schon vor ein paar Wochen mal zitiert. Ich finde das wahrscheinlich ein ganz schlichter Vers. Eine Gemeinde, die hat er erst vor wenigen Wochen gegründet. Die sind noch gar nicht groß alt im Glauben. Die haben ein paar Wochen Jüngerschaft. Und dann erinnert er sie wie beiläufig am Ende des Briefes, kurz mit einem Satz, 1. Thessalonicher 5,15, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist das, was wir als Christen tun. Bei jeder Gelegenheit, bei jeder sich bietenden Gelegenheit und mit allen Kräften Menschen Gutes tun. Einander und anderen Menschen. Das ist das Kennzeichen des neuen Bundes. So leben wir. Wenn wir im neuen Bund leben, leben wir das. Nicht perfekt, nicht so, dass das alles schon vollendet ist, aber von der Zielrichtung und von dem, wohin wir uns ausstrecken, leben wir das. Ich überspringe ein paar Dinge und komme zum Schluss. Wie gehe ich eigentlich damit um, dass das ein Gebot ist? Ich muss gestehen, mich hat das früher immer gestresst, dass Jesus sagt, das ist ein Gebot. Das ist ein neues Gebot. Und ich glaube, das liegt auch daran, zumindest ich kann nur für mich sprechen, aber in meinem Leben liegt es daran, das beginnt sich Gott sei Dank zu verändern, aber wir Menschen haben schon seit dem Garten Eden diese schreckliche Angewohnheit, die Gebote Gottes als knechtende und lebensfeindliche Appelle zu hören. Kennt ihr das auch? Oder bin ich der Einzige, der manchmal das so empfindet? So als wird Gott uns was ganz Schreckliches und kaum Zumutbares befehlen, was kein Mensch halten kann. So ein Unsinn. Wie schrecklich ist mein Blick getrübt, wenn ich so denke. Ja, das Gebot, einander zu lieben, ist tatsächlich ein Gebot. Ich habe es nochmal nachgeschlagen, aber das Wort meint beides Gebot und Befehl. Du kannst reden und wenden, wie du willst. Es ist Gebot und Befehl. Nur, was für eine Art von Gebot und was für eine Art von Befehl ist das denn? Na, das ist doch ein Befehl, ein Gebot, das dir das Leben bringt. Ich habe gerade vorher Apostel 2 und 4 gelesen. Glaubst du, das ist schön, in so einer Gemeinde teil zu sein und daran Anteil zu haben und so zu leben? Wir versuchen das zu leben in der Gruppe, in der ich in Tübingen lebe. Wir haben eine kleine Gruppe, wo wir nichts unser eigen nennen und einfach an allem an dem anderen Anteil geben. Ist das schrecklich und ein furchtbares Opfer täglich? Es ist wunderschön. Ich liebe es, so zu leben. Es gibt nichts Schöneres, als so mit Menschen zusammenzuleben und es sich leisten können, zu können, großzügig zu leben. Und das zieht Kreise. Umgekehrt kann Johannes sagen, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und das stimmt ganz tief. Das ist keine Drohung, das ist einfach eine Wahrheit. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod, der bleibt stecken. Da ist kein Leben drin, wenn du nicht liebst. Jesus befiehlt dir, das zu tun, was dich zutiefst erfüllt. Und jeder, der liebt, der weiß, dass das stimmt. Wir fühlen uns nie lebendiger, nie erfüllter, als wenn wir lieben. Er befiehlt dir, was dir hilft, in Gott zu bleiben. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn du liebst, bleibst du in Gott und Gott bleibt in dir. Natürlich ist es ein Befehl, aber es ist ein Befehl, der dir das Leben Gottes eröffnet, in der Tiefe und Kraft. Und ich brauche euch das eigentlich gar nicht zu sagen, ihr lebt ja vielleicht anders als ich früher da völlig drin. Und deshalb erreicht uns mit diesem Gebot als Kinder Gottes ja nichts Fremdes, nichts, was man von außen uns aufdrückt, was wir eigentlich gar nicht wollten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann willst du lieben. Das liegt in deiner Genetik. Du willst lieben, das entspricht dir. Ich habe immer wieder ein Beispiel vor Augen, Dallas Willard hat es mal erzählt, er sagte, also ein Kind, das auch nur einigermaßen gesund aufwächst, du entdeckst bei allen Kindern, wenn sie auch nur einigermaßen gesund aufwachsen, immer dasselbe Phänomen. Wenn die anfangen zu malen, sei es zu Hause, sei es im Kindergarten, was wollen die machen, wenn sie irgendwas geschaffen haben und kein Mensch erkennt, was auf dem Bild ist. Ich brauche immer die Eltern, die mir das erklären. Die wollen das Bild ihrer Mama und ihrem Papa schenken. Das willst du. Du willst lieben, du willst geben. Das steckt in jedem Kind schon drin, wenn es auch nur einigermaßen geliebt wird. Und in uns als Kindern Gottes steckt das drin. Wir wollen schenken, wir wollen lieben. Mama, ist das ziemlich zugedeckt und wir sind voller Angst. Und deswegen braucht es manchmal das Gebot, das sagt, Liebe, das ist die Regel des neuen Bundes und nimm in dieser Wirklichkeit Platz. Jeden von uns zieht es dahin. Jeder spürt, so will ich eigentlich leben. Jeder spürt, das entspricht mir als Kind Gottes. Ich glaube, dass sogar Nichtchristen spüren, dass sie darin zum Bild Gottes geschaffen wurden. Es ist unsere Bestimmung als Ebenbilder Gottes, so zu leben und so zu leben. Jeder spürt, wie schön wäre das, in einer Gemeinschaft zu leben, die so liebt. Und dann bleibt natürlich die Frage, und damit schließe ich, das wäre wichtig, aufzuhören zu denken, wie schön wäre das. Sonst zu sagen, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wann hören wir auf zu denken, wie schön wäre das? Und fangen an, das konkret zu tun. Und das ist das Schöne, damit möchte ich schließen. Hier geht es nicht um warme Gefühle beim Lieben. Hier geht es nicht darum, oh, ich hätte gern mehr Sympathie für den, den ich nicht leiden kann in meinem Haus. Liebe ist, Liebe kann man sehen. Liebe ist praktisch. Liebe ist, sind die 50 Euro, die irgendwie im Briefkasten des anderen landen. Liebe ist eine Karte, die ich schreibe. Liebe ist ein Brief, den ich schreibe. Liebe ist Hilfe, die ich anbiete und leiste. Liebe ist sehr, sehr praktisch. Liebe ist der Autoschlüssel, den ich weitergebe. Liebe ist die Tür, die ich öffne. Liebe ist die Einladung, die ich ausspreche. Und daran werden alle Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und die Herrlichkeit Gottes wird durch euch noch mehr in Esslingen offenbar, wenn wir so lieben lernen und im neuen Bund leben. Wir danken dir, Herr. Du selber hast uns das vorgemacht, in der Tiefe, die wir, zumindest ich, nicht erreichen werden, diesseits des Himmels. Aber ich will das lernen, so zu lieben. Und ich bete für uns um Gnade, dass wir da reintreten, Liebende werden, immer mehr, wie du geliebt hast. Hilf uns durch deinen Geist, wir ehren dich. Amen.